Vor einigen Wochen haben wir den Gedanken betrachtet, wir dürfen uns als Gemeinde Gottes haben. Dabei haben wir gesehen, wie sehr Apostel Paulus die Gemeinde am Herzen lag und wie dankbar er für die einzelnen Gemeinden war. Wir haben betrachtet, was die Gemeinde Gottes auszeichnet. Es ist Gottes Gemeinde, wo Jesus das Haupt ist. Es gibt nur eine Gemeinde. Jesus baut die Gemeinde. Gott gebraucht Menschen in seiner Gemeinde. In Gottes Gemeinde sind wir sicher und in seiner Gemeinde sind wir gleich. Wir haben auch festgestellt, dass man nur durch die Wiedergeburt zum Reich Gottes gehören kann. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, kannst du sagen, ich bin von Neuem geboren und gehöre zur Gemeinde Gottes? Identifizierst du dich mit Gottes Gemeinde? Und wir sind dann am Ende bei der Frage stehen geblieben, wozu dürfen wir uns als Gemeinde Gottes haben? Und diese Frage soll das heutige Thema der Stunde sein. Wozu dürfen wir uns also haben? Es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen, um den Schatz zu sehen, den wir in der Gemeinde haben. Und letztes Mal hatten wir schon die Frage betrachtet, welchen Nutzen haben wir dadurch, dass wir uns als Gemeinde Gottes haben, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen pflegen? Was habe ich davon, wenn ich zur Gemeinde Gottes gehöre? Nehme ich etwas mit oder gehe ich vielleicht leer wieder nach Hause? Und ich glaube, man sollte sich auch die Frage stellen, nicht nur, was habe ich davon, sondern was haben andere davon, dass du zur Gemeinde gehörst? Gehen sie vielleicht auch leer wieder nach Hause oder nehmen sie etwas mit? Und deshalb die Frage, wozu dürfen wir uns als Gemeinde Gottes haben? Und wir hatten schon den Gedanken betrachtet, wir dürfen uns als Gemeinde haben, um Gottes Wort in seiner Tiefe gemeinsam zu verstehen. Und wir dürfen uns haben, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Ohne die Gemeinde würden wir einsam und verlassen sein. Ohne die Gemeinde ist man einsam und verlassen. Und dazu wollen wir einmal 2. Korinther 5 lesen, die Verse 17 bis 20. 2. Korinther 5, ab Vers 17. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt, haben wir gelesen. Doch nicht nur das, er hat auch die Welt mit sich selbst versöhnt. Der Mensch ist durch die Sünde nicht nur von Gott getrennt, sondern auch untereinander getrennt. Doch durch die Erlösung hat Gott uns versöhnt. In seiner Gemeinde hat er das Wort der Versöhnung aufgerichtet. In Gottes Gemeinde sind wir durch Jesus Christus miteinander versöhnt. Es ist nicht mehr jeder nur für sich, sondern wir sind miteinander versöhnt und verbunden. Wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben, die uns sonst verwehrt bliebe, die uns sonst verwehrt bleibt. Lasst uns diese kostbare Gemeinschaft wertachten. Lasst uns Botschafter dieser Versöhnung sein, dass Menschen um uns sehen, dass wir untereinander versöhnt und verbunden sind. Es besorgt uns, wenn Geschwister in der Gemeinde sich einsam und alleine fühlen. Wir dürfen uns doch als Gemeinde haben, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Der nächste Punkt, wir dürfen uns haben, um füreinander zu beten. Den Punkt hatten wir auch letztes Mal schon und ich möchte ihn ergänzen. Wir dürfen uns haben, um Gebetsanliegen miteinander zu teilen. Wir kommen nicht nur als Gemeinde zusammen, um Gemeinschaft zu haben, sondern auch, um füreinander und miteinander zu beten. Haben wir nicht gemeinsame Gebetsanliegen? Als Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde unablässig für ihn zu Gott. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Die Gemeinde hatte ein gemeinsames Gebetsanliegen. Sie waren in der gleichen Notsituation. Sie verspürten alle die Dringlichkeit des Gebets und Gott erhörte ihre Gebete auf wundersame Weise. Und so haben auch wir heute gemeinsame Gebetsanliegen. Gott erhört auch heute noch auf wundersame Weise. Wir alle haben ähnliche Umstände. Jeder von uns kennt in seinem Verwandtenkreis liebe Seelen, die Gott nicht dienen. Ist das nicht ein gemeinsames Gebetsanliegen? Lasst uns gemeinsam immer wieder unablässlich für sie beten. Gott erhört Gebet. Wir alle haben den gleichen Feind, der kein Erbarmen mit uns hat. Jeder von uns kennt sein Auftreten. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist eine listige Schlange und versucht mit allen Mitteln, uns zur Sünde zu verführen. Ihm ist dabei nichts zu schade. Daher müssen wir alle, keiner ausgenommen, wachend und betend sein, damit wir nicht in Anfechtung fallen. Ist das nicht auch ein gemeinsames Gebetsanliegen, das wir haben? Lasst uns für ein Siegesleben in der Gemeinde beten. Gott erhört heute noch Gebet. Wir alle wissen nicht, wie die Zukunft unserer Gemeinde am Ort aussehen wird. Jeder von uns sieht die Entwicklungen der Gemeinde, wie sie immer kleiner wird. Ist das nicht auch ein gemeinsames Gebetsanliegen? Lasst uns gemeinsam unablässig für das Bestehen der Gemeinde vor Ort beten. Gott erhört doch heute auch noch das Gebet. Wir dürfen uns haben, der nächste Punkt, um uns zu erinnern. Wir haben nicht nur Gebetsanliegen, sondern dürfen uns auch an all das erinnern, was Gott uns schon alles geschenkt hat. Brauchen wir nicht häufig eine Erinnerung? Dazu wollen wir einmal Lukas 24 aufschlagen, die Verse 31 und 32. Und Jesus verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Die Emmaus-Jünger erinnerten sich daran, wie es gewesen ist, als Jesus auf dem Weg mit ihnen redete und ihnen die Schriften öffnete. Ihr Herz brannte in ihnen und sie erinnerten sich gegenseitig daran, wie es gewesen ist. Brannte nicht auch unser Herz in uns, als Jesus mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Hast du dieses Brennen des Herzens schon erlebt? Wenn ja, dann erinnere dich immer wieder daran und erinnere uns, andere auch daran, was es für ein Brennen gewesen ist, dass auch wir uns daran erinnern. Habe ich dieses Brennen des Herzens heute noch? Wenn wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, wird das Verlangen immer wieder geweckt, dass dieses Brennen bestehen bleibt. Lasst uns auch daran erinnern, was wir alles Gutes empfangen haben. Lasst uns einander erinnern, wie gesegnet wir heute sind. Lasst uns einander daran erinnern, wie Gott uns mit seiner Allmacht und Allgegenwart beistehen kann. Und an vieles mehr dürfen wir uns gegenseitig erinnern. Wir brauchen oft solche Erinnerungen. Wir dürfen uns haben, der nächste Punkt, um uns zu ermutigen, zu ermahnen, zu erbauen. Neben dem Erinnern lehrt uns Gott auch in seinem Wort, dass wir uns gegenseitig ermutigen, erbauen und ermahnen sollen. Und dazu möchte ich einmal Hebräer 10, die Verse 19 und 21 bis 25 lesen. Und es sind Verse, die mir auch immer wieder sehr wichtig sind. Hebräer 10, Vers 19 und 21 bis 25. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und in diesem Vers 22, das passt auch noch zum Erinnern, dass wir uns daran erinnern, wie wir vor Gottes Thron doch auch treten dürfen, mit voller Gewissheit des Glaubens, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. So dürfen wir vor Gott treten. In diesem Herzenszustand dürfen wir durch die Erlösung sein. Gott sei gedankt dafür. Und dann heißt es weiter: Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das um so viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Lasst uns aufeinander achten. Um uns ermutigen, erbauen, ermahnen zu können, müssen wir zuerst überhaupt aufeinander achten. Dann heißt es, lasst uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Lasst uns zur Liebe und zu guten Werken ermutigen. Und das gelingt nur, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehe. Wenn ich lieblos bin und schlechte Werke tue, werde ich keinen Reiz haben. Niemand wird sagen, so wie er möchte ich auch sein, so lieblos wie er möchte ich auch sein, solche schlechten Werke möchte ich auch tun. Aber wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, wie es in Römer 5 heißt, wird es einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dem gleich zu tun, dem anderen nacheifern möchten. Und in 1. Korinther 16 heißt es, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Warum in der Liebe? Weil die Liebe doch so anziehend ist, etwas, worauf man doch gerne blickt. Und in Hebräer 13, Vers 16 finden wir einen ähnlichen Gedanken, der dann auf den nächsten folgt. Gutes zu tun und Gemeinschaft vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und so haben wir in Hebräer 10 gelesen, lasst unsere Versammlung nicht versäumen, sondern einander ermahnen. So gehört neben dem Ermutigen auch das Ermahnen. Paulus, er hat es nicht ohne Grund geschrieben, dass die Hebräer sich gegenseitig ermahnen sollten. Die Gemeinde, sie litt unter Verfolgung und das muss dazu geführt haben, dass einige nicht mehr zu den Versammlungen kamen. Vielleicht aus Angst, vielleicht aber auch, weil sie aufgegeben haben. Und daher sollte die Gemeinde sich gegenseitig ermahnen, die Versammlungen bloß nicht zu versäumen, damit bloß niemand zurückblieb. Und das umso viel mehr, als sie sahen, dass sich der Tag nähert. Und der letzte Tag, er kommt auch für uns immer näher. Lasst uns deshalb gegenseitig ermutigen und ermahnen, ermahnen, unsere Versammlungen nicht zu versäumen und in den Gottesdiensten ganz fern zu bleiben. Ermahnen, sich nicht auf Sünden einzulassen. Geschwister, es geht doch um die Ewigkeit. Ermutigen fällt doch leichter als ermahnen. Aber beides sollte in der Liebe geschehen und dazu dienen, dass die Gemeinde erbaut wird und dadurch kein Schaden entsteht. Und dazu möchte ich den Abschnitt in 1. Korinther 3 lesen, die Verse 9 bis 15. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und hier wird deutlich, wie wir bauen sollen, mit welchen Mitteln wir bauen sollen, dass wir uns gegenseitig erbauen sollen, nicht so, dass Schaden genommen wird. Wir dürfen uns haben, um uns zu ermutigen, zu ermahnen, zu erbauen. Paulus ermahnte auch. Er ermahnte im Brief an die Römer, dass die Gemeinde sich als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingeben sollte. In Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und so dürfen wir uns als Gemeinde haben, um uns gemeinsam als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben. Er möchte nicht nur, dass es einzelne Kinder Gottes gibt, die ihr eigenes Ich auf den Altar legen. Er möchte, dass wir uns als Gemeinde als ein lebendiges Opfer hingeben. Dass für einen jeden von uns Gottes Wille an erster Stelle steht und alles andere danach kommt. Und wir können die Lehre der Heiligung, der völligen Hingabe nicht weitergeben, wenn sie nur noch Theorie bleibt. Wir müssen sie als Gemeinde ausleben, um andere darauf hinweisen zu können, wie wichtig eine völlige Hingabe und ein heiliges Leben in Gottes Augen ist. Und lasst uns deshalb doch auch darum beten, dass heute noch Kinder Gottes sich Gott völlig weihen. Möge auch heute noch eine ganze Hingabe erlebt und erfahren werden. Und hier hieß es auch noch, dass wir uns haben dürfen, um uns zu prüfen, um den Willen Gottes zu erkennen. Der nächste Punkt, wir dürfen uns haben, um uns abzusondern. Auch das wird hier deutlich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt es. Und so wie ein Nazireer, wie Simson, Samuel und auch Johannes der Täufer, sollen wir von der Welt abgesondert sein. Wenn wir als Gemeinde Gottes zusammenkommen, dann dürfen wir doch Gemeinschaft mit dem Licht haben. Weltliche Einflüsse, denen wir in der Welt ausgesetzt sind, haben in der Gemeinde keinen Platz. Hier können wir uns doch am Wort Gottes und an der Gemeinschaft untereinander erquicken, fernab von den alltäglichen Einflüssen dieser Welt. Und dazu wollen wir 2. Korinther 6 lesen, die Verse 14 bis 18. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit Biliar überein? Oder was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und deshalb sollten weltliche Einflüsse, denen wir in der Welt ausgesetzt sind, keinen Zugang in die Gemeinde finden können. Und in Philipper 4, Vers 8 wird uns geraten, über das Gute und Edle nachzudenken. Wo sollte und könnte man dies besser tun als in der Gemeinde unseres lebendigen Gottes? Ja, wir dürfen uns haben, um uns abzusondern. Der nächste Punkt, wir dürfen uns haben, um gemeinsam zu überwinden, um gemeinsam Sieg zu haben. Und da möchte ich nur ein wenig erwähnen und ich möchte uns da ermutigen. Lasst uns davon zeugen, wie Jesus uns den Sieg schenkt, wie er dir geholfen hat, als du in Versuchungen und Anfechtungen warst. Und stärke deinen Bruder und deine Schwester, dass sie fest und unerschütterlich sein soll. Ermutige sie, im Glauben zu kämpfen, weil Jesus den Sieg schenken wird. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 57 bis 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und so können wir uns doch da auch gegenseitig ermutigen, dass wir doch da auch den Sieg haben mögen über die Sünde und Ungerechtigkeit. Wir dürfen uns haben, um uns zu tragen, uns zu demütigen, geduldig zu sein. Wir dürfen uns haben, um uns zu vergeben. Wir dürfen uns haben, um uns und unseren Nächsten zu lieben, um in der Liebe zu wachsen, wie es in 1. Thessalonicher 3, Vers 12 heißt. Wir dürfen uns haben, um ein Licht zu sein. Wir dürfen uns haben, um eins zu sein. Wir dürfen uns haben, um am Glauben festzuhalten. Wir dürfen uns haben, um uns zu freuen, um uns nicht zu sorgen. Und um alle Punkte zusammenzufassen, wir dürfen uns als Gemeinde Gottes haben, um gemeinsam Gott zu verherrlichen. Alles, wozu wir uns haben, soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Und das lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes, damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Gott möge uns dazu Gnade schenken. Amen.